»Wo kommst du her?«
fragte er mich.
»Ich komme aus Deutschland«, antwortete ich.
Nachdem ich das gesagt hatte, war es plötzlich ruhig. Hatte ich etwas Falsches gesagt? Dann murmelten die vier Männer in einer arabischen Sprache durcheinander. Der Mann neben mir, dessen Bart dicht und dunkel war, sagte immer wieder, »Geld! Geld!« Diese Forderung verwunderte mich. Schließlich machte ich beim Einsteigen immer sofort klar, dass ich nach einer kostenlosen Mitfahrgelegenheit suchte. Ich sagte, dass, wenn er unbedingt Geld haben wolle, er mich sofort rauslassen müsse, weil ich nicht bereit wäre, für die Fahrt zu zahlen. Aber jetzt fing der Mann links von mir ebenfalls an, Geld, Geld zu fordern, und hielt dabei beide Hände auf.
»Wenn ihr unbedingt Geld wollt, dann müsst ihr mich jetzt rauslassen«, machte ich deutlich.
Der Fahrer lachte. Der Typ links von mir stieß mir neckisch mit dem Ellbogen in die Seite. Ich wusste nicht, wie ernst das mit dem Geld gemeint war. Ich versuchte, die Situation zu entschärfen, indem ich ein gezwungenes Lachen aufsetzte. Dann fragte der Syrer links von mir,
»Kleidung! Hast du Kleidung?«
Ich bemühte mich, seine Nachfrage mit einem Lachen zu überspielen und entgegnete, ob er denn Kleidung für mich hätte. Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel, wie rechts von mir ein Arm in den Kofferraum griff, die Kopftasche meines Rucksacks öffnete und ein T-Shirt rauszog. Sowas war mir noch nie passiert. Ich zeigte auf seinen dicken Bauch und versuchte ihm mit Gesten klarzumachen, dass meine Klamotten ihm ohnehin nicht passen würden. Dann drehte ich mich um und zog mit Kraft seinen Arm aus meiner Tasche. Der Fahrer lachte noch mehr. Kurz darauf spürte ich, wie etwas an meinem Oberschenkel streifte. Der Typ links von mir war dabei, sich die Tasche zwischen meinen Beinen zu schnappen. Schlagartig realisierte ich, dass das Ganze kein Scherz mehr war. Ich schlug den Arm weg. In der Tasche war meine Technik drin. Mir war unwohl bei dem Gedanken, dass die Typen wussten, was für teures Equipment ich bei mir hatte. Möglicherweise gäbe es dann keinen Weg mehr aus dieser Situation, nachdem irgendwas davon noch mir gehören würde.
»Du kannst mich jetzt rauslassen«, beschied ich dem Fahrer.
Doch er lachte, als hätte er mich nicht richtig verstanden. Mit Nachdruck sagte ich,
»Bro, ich will hier raus!«
Doch der Fahrer lachte weiter, während von allen Seiten Hände nach mir und meinen Sachen griffen. Das Adrenalin schoss durch meinen Körper. Mir wurde bewusst, dass ich gefangen war. Mit aller Kraft wehrte ich die Griffe der Typen nach meinen Sachen ab. Ich schrie,
»Was zur Hölle! Lasst eure Drecksfinger von meinem Zeug!«
Doch keine Reaktion. Ich drehte meinen Oberkörper und klemmte den Mann rechts von mir mit meinem Rücken gegen die Autotür. Mit meinem rechten Fuß drückte ich mich am Fahrersitz ab, mit dem linken trat ich den anderen Kerl. Die ganze Zeit kreischte ich.
»Verpisst euch! Lasst mich raus!«
Der Fahrer lachte. Ich kapierte nicht, warum er das so wahnsinnig lustig fand. Dann, ganz plötzlich, holperte der Wagen über Kies, bevor er zum Stehen kam. So schnell ich konnte, zog ich meine Taschen aus dem Kofferraum zu mir und drückte mich an dem Syrer vorbei aus dem Wagen. Die Männer schlugen die Türen zu und bretterten zurück auf die Autobahn. Ich konnte sie noch ein paar Sekunden aus den offenen Fenstern durch die Weiten der vertrockneten Hügellandschaft lachen hören, bis das Brummen des Motors verklang. Ich starrte auf den Boden und zitterte, stellte die beiden Taschen auf dem Boden ab. Dann tastete ich meinen Körper ab, um zu schauen, ob etwas fehlte. Ein T-Shirt war den Dreckskerlen zum Opfer gefallen. Sonst war noch alles da. Ich schaute mich um. Nichts als eine zweispurige Asphaltstraße, Sand, vertrocknetes Gestrüpp und etwas Plastikmüll, der im Wind wehte. Die Landschaft wirkte wie eine endlose Einöde. Weil das Adrenalin noch meinen Körper durchflutete, waren meine Mundwinkel zu einem fratzenhaften Grinsen gespannt. Endlich lebte ich wieder. Doch mit der Sonne, die sich langsam hinter die fernen Hügel schob und die Szenerie in ein orangefarbenes Licht tauchte, schwand auch das Adrenalin und plötzlich versagten meine Beine. Ich sackte auf den Boden. Mein Herz pochte wild in meiner Brust und ich spürte ein raues Kratzen in meiner Kehle. Da saß ich nun, atemlos und erschöpft.
Die Stille war erdrückend,
unterbrochen nur von dem gelegentlichen Rauschen des Windes. Der Schreck saß mir schwer in den Knochen. Doch irgendwie hatte diese Situation auch eine bizarre Schönheit. Als ich mich beruhigt hatte, überlegte ich, wie es weitergehen sollte. Auf meinem Handy sah ich, dass der nächste Ort über 80 Kilometer von meinem Standort entfernt war. Es gab also keine andere Möglichkeit, als per Anhalter weiterzufahren. Das Problem war nur, dass es langsam dunkel wurde. Im Dunkeln hatten viele Leute Angst, fremde Menschen in ihr Auto zu lassen. Ich musste mich also beeilen. Bei der Vorstellung, mich wieder zu Fremden ins Auto zu setzen, wurde mir etwas schwummrig im Bauch. Aber ich versuchte mir klarzumachen, dass dies von all den Fahrten der letzten Jahre die erste und einzige kritische gewesen war. Ich rechnete mir vor, dass es rein statistisch höchst unwahrscheinlich war, zweimal hintereinander eine schlechte Mitfahrgelegenheit zu erwischen. Meiner Wahrscheinlichkeitsrechnung nach musste die Chance einer sicheren Fahrt bei der nächsten sogar besonders hoch sein. Zum Glück hielt nach einem kurzen Augenblick ein LKW-Fahrer. Bis nach Izmir könnte er mich mitnehmen. Ich stieg ein. Er hatte einen weichen Händedruck und stellte sich als Kadir vor. Aus seinem hochgekrempelten Hemd ragten muskulöse Unterarme hervor. Er hatte einen Schnurrbart und buschige Augenbrauen. Kadir machte einen freundlichen und ruhigen Eindruck auf mich. Ich erzählte ihm sofort, was gerade vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu, stellte trotz seines schlechten Englischs immer wieder Rückfragen. Als ich fertig war, bot er mir einen Tee an, den ich dankend annahm. Während er mit links das Lenkrad festhielt, bereitete er mit der rechten Hand einen elektrischen Teekocher vor. Mein Angebot, das zu übernehmen, lehnte er entschieden ab. Er steckte das Gerät an den Zigarettenanzünder, befüllte es mit Wasser aus einer Plastikflasche, bröselte etwas Tee in den Kocher und schaltete ihn an. Während das Wasser zu kochen begann, sagte er: »Du musst aufpassen, wenn du per Anhalter fährst. Das ist gefährlich. Hier sind viele Gauner unterwegs.« Mit der rechten Hand öffnete er das Handschuhfach, holte etwas heraus und hielt es mir hin. Ein Klappmesser. »Hier, nimm das.« Ich nahm es in die Hand und versuchte, es zu öffnen. Plötzlich sprang unvermittelt eine dicke, gebogene Klinge aus dem Griff, wie die Kralle eines Tigers. Sie sah gefährlich aus. Mit meinem Zeigefinger fuhr ich vorsichtig über die Schneide und spürte, wie scharf sie war. »Du musst sowas dabei haben, wenn du hier unterwegs bist«, riet mir Kadir mit Nachdruck. Ich nickte, aber dachte gleichzeitig, dass ich ein solches Messer niemals zur Verteidigung benutzen würde. Meiner Meinung nach war es immer eine dumme Idee, ein Messer zu ziehen, ganz egal, wie brenzlig die Situation war. Mit einer Waffe eskaliert man die Situation unnötig. Meistens ist es klüger, sich einfach ausrauben zu lassen. Zumindest, wenn einem das eigene Leben lieb ist. Was wäre wohl passiert, wenn ich vorhin auf der Rückbank ein Messer gezogen hätte? Aber ich dankte dem LKW-Fahrer und steckte das Messer in meinen Rucksack. Als er mich in Izmir rausließ, war es schon dunkel. Ich verabschiedete mich von Kadir, dessen Warmherzigkeit mir an diesem Tag das Vertrauen in die Mitfahrerei zurückgegeben hatte. Für die Nacht nahm ich mir ein Hostelzimmer, nur um bereits vor Sonnenaufgang wieder aufzustehen und grinsend den Daumen in den Frühverkehr zu halten.